Leben retten. Wie auch du weltweite Armut bekämpfen kannst. Von Peter Singer. Wir alle wissen es. Rund um die Welt leiden und sterben Menschen an Armut. An einem Mangel an Nahrung, Obdach und medizinischer Versorgung. Dagegen sind unsere Lebensumstände, und seien sie noch so bescheiden, purer Luxus. Das zu verdrängen ist nur menschlich. Aber ethisch gesehen ist es nicht richtig. Das sagt jedenfalls Peter Singer. Laut dem weltbekannten Ethiker haben wir in den wohlhabenden Industrieländern eine moralische Verpflichtung und müssen uns fragen, welchen Beitrag wir zur Bekämpfung extremer Armut leisten können. In Leben retten zeigt Singer anhand ganz konkreter Zahlen, wie auch du mit relativ wenig Geld erstaunlich viel bewirken kannst. Wir könnten extreme Armut ausrotten, aber wir tun es nicht. Peter Singer beginnt sein Einführungsseminar für Ethik immer auf dieselbe Weise. Er erzählt seinen Studierenden eine Geschichte. Stell dir vor, du bist auf dem Weg zur Arbeit. Du kommst an einem flachen See vorbei und siehst darin ein kleines Kind, das gegen das Ertrinken ankämpft. Du könntest es problemlos retten. Allerdings würdest du dir dabei deine neuen Schuhe einsauen. Würdest du helfen? Die Studierenden bejahen wie aus der Pistole geschossen. Denn was sind schon selbst die schicksten Schuhe gegen ein Menschenleben? Dann legt Singer eine weitere Frage nach. Allein 2017 starben weltweit 5,4 Millionen Kinder unter 5 Jahren an vermeidbaren Krankheiten. Wie viele der Anwesenden haben im selben Jahr neue Schuhe gekauft und dafür Geld ausgegeben, das sie hätten spenden können, um eben diesen Kindern zu helfen? Diese zweite Frage ist deutlich unbequemer, denn sie offenbart die beklemmende Tatsache, dass unsere Handlungen nicht immer unserem moralischen Kompass folgen. Fakt ist, weltweit leiden und sterben Menschen, weil ihnen die Mittel fehlen, um allein ihre grundlegendsten Bedürfnisse zu befriedigen. Der Weltbank zufolge lebten 2018 etwa 736 Millionen Menschen in extremer Armut. Das heißt, sie hatten pro Tag umgerechnet nur $1.90 zur Verfügung. Diese Armut ist weltweit die Hauptursache für vorzeitige Todesfälle. In Ländern mit besonders hohen Armutsraten wie Sierra Leone stirbt eines von 13 Kindern vor dem 5. Geburtstag. In wohlhabenden Ländern wie Australien erleidet nur eines von 263 Kindern dieses Schicksal. Solche Statistiken sind niederschmetternd. Dabei hat die Menschheit schon viel dafür getan, sie zu ändern. Seit 1993 wurde die Rate extremer Armut weltweit nahezu halbiert. Am stärksten fielen die Zahlen in Ostasien, wo die Armutsrate zwischen 1990 und 2015 von 60% auf nur 2,3% zurückging. Aber das reicht offenbar nicht. Denn obwohl der weltweite Wohlstand seit Jahrzehnten wächst, sterben jährlich Millionen von Menschen, weil es ihnen an Nahrung und Medikamenten fehlt. Aber wenn wir doch wissen, dass wir die Armut reduzieren können, warum tun wir es dann nicht? Spenden ist eine moralische Pflicht. Jedes Jahr sterben weltweit tausende Kinder an Malaria. Das ließe sich ändern. Eine einzelne Spende von $200 an die Against Malaria Foundation reicht, um 180 Kinder mit Moskitonetzen auszustatten. Angenommen, du leistest eine solche Spende. Super, damit hilfst du, hunderte Kinder vor einer schweren und oft tödlichen Krankheit zu schützen. Doch noch während du dich über diesen kleinen, altruistischen Akt freust, rattert es schon wieder in dir. Warum hier aufhören? Kann man nicht noch mehr tun? Man kann und man sollte. Betrachten wir die Sache einmal logisch und gehen dabei von drei Grundprämissen aus. Erste Prämisse: Es ist schlecht, dass Menschen leiden, weil es ihnen an Nahrung, Obdach oder medizinischer Versorgung fehlt. Zweitens: Wenn man dieses Leid verhindern kann, ohne ähnliches Leid auf sich zu nehmen, dann ist es falsch, das nicht zu tun. Und drittens: Man kann solches Leid verhindern, ohne ähnliches Leid zu riskieren, nämlich indem man spendet. Nun ist es aber so, dass wir alle uns Dinge leisten, die eigentlich nicht notwendig sind. Schicke Klamotten und Luxusartikel, teures Essen oder lange Partynächte. Auf das meiste könnten wir mehr oder weniger problemlos verzichten, um das Geld zu spenden. Und es ließe sich nur schwerlich argumentieren, dass der Verzicht auf das neueste Smartphone-Modell ein ähnliches Leid bedeutet wie eine Unterversorgung mit Nahrung und Nährstoffen. Die meisten von uns könnten also problemlos mehr spenden. Ist es verwerflich, dass wir es nicht tun? Nun, wenn wir die drei oben genannten Prämissen akzeptieren, ist es das. Das kratzt natürlich an der Legitimität unserer alltäglichen Gewohnheiten, denn tatsächlich müssen wir nicht in den Urlaub fahren und selbst der zweite Coffee to go wäre verzichtbar. Spätestens hier stößt die Logik auf stärkeren Gegenwind aller: Ich werde mein Geld ja wohl ausgeben dürfen, wie es mir passt. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, was wir mit unserem Geld anstellen müssen, sondern darum, was wir damit anstellen sollten. Aber wenn die Sache so klar und logisch ist, warum finden wir dann doch immer wieder Ausflüchte und Gegenargumente? Warum wir beim Helfen nicht logisch handeln. Wir schreiben das Jahr 1987 und die gesamten USA blicken auf einen Ort: Midland, Texas. Dort ist ein kleines Mädchen namens Jessica McClure in einen Brunnen gefallen. 2 Tage lang berichten die Medien nonstop, wie die Einsatzkräfte das Mädchen retten. Die bestürzte Öffentlichkeit spendet Millionen für ihre Bergung. In denselben 48 Stunden sterben weltweit fast 70.000 Kinder durch vermeidbare und armutsbedingte Umstände. Für sie gehen keine spontan Millionenspenden ein. Über ihre Todesfälle wird nicht berichtet. Diese Diskrepanz zeigt vor allem eins: Unsere altruistischen Instinkte sind nicht rational. Zwar würden wohl die meisten von uns der Aussage zustimmen, Menschenleben zu retten habe höchste Priorität, dennoch handeln wir oft nicht nach dieser Maxime. Das liegt unter anderem daran, dass es gleich eine ganze Palette sogenannter kognitiver Verzerrungen gibt, die unseren moralischen Kompass stören. Zum Beispiel spenden Menschen bereitwilliger, wenn es darum geht, ein ganz bestimmtes Leben zu retten, als wenn es um die Rettung vieler anonymer Leben geht. In einem Experiment bat ein Forschungsteam 2 Probandengruppen an die NGO Save the Children zu spenden. Die erste Gruppe erhielt allgemeine Informationen dazu, wie ihre Zuwendung helfen würde. Der zweiten Gruppe sagte man, ihr Geld würde der 7-jährigen Rokia aus Malawi zukommen. Du ahnst es, die zweite Gruppe spendete deutlich mehr, weil sie sich dem individuellen Schicksal emotional verbunden fühlte. Zusätzlich spielt es eine Rolle, wie nützlich uns ein Beitrag vorkommt. Und das kann paradoxe Form annehmen, wie das Experiment einer anderen Forschungsgruppe zeigt. Darin sagten die Forschenden ihren Probanden, ihre Spenden könnten 1.500 Personen in einem Lager für Geflüchtete helfen. Der ersten Gruppe erzählten sie, dass in dem Lager insgesamt 3.000 Menschen lebten. Der zweiten sagten sie, es seien 10.000 Menschen. Hier spendete die erste Gruppe mehr. Warum? Nun, offenbar hatten sie das Gefühl, ihre Spende sei effizienter. Immerhin konnten sie gleich der Hälfte des Camps helfen. Den Probanden der zweiten Gruppe erschien ihr Beitrag weniger wirkungsvoll. Dabei hätten beide Spenden exakt derselben Anzahl von Menschen geholfen. Unsere Hilfsbereitschaft wird also stärker durch Gefühle beeinflusst als durch Logik. Das hat durchaus evolutionäre Gründe. Wir sind empfindsamer, wenn das Leid greifbar ist und sich direkt vor unserer Nase abspielt. aber das enthebt uns nicht der moralischen Pflicht zu geben. Es ist nur eine Hürde, die wir überwinden müssen. Wir brauchen eine Kultur des Gebens. Stell dir vor, du stellst das Radio auf deinen Lieblingssender ein. Aber statt Musik hörst du, wie die Moderatorin den alljährlichen Spendenmarathon des Kanals bewirbt. Zuerst ignorierst du die Spendenaufrufe, aber dann gibt die Moderatorin Updates. Gerade hat jemand 20 Euro gespendet, Hossa, und jetzt hat jemand 30 in den Topf geworfen. Und so langsam denkst auch du über eine Spende nach. Warum? Weil dich die Großzügigkeit der anderen Leute motiviert. Sozialpsychologen würden es so formulieren: Wir orientieren uns von Natur aus an unserer Referenzgruppe, also den Menschen und Gemeinschaften in unserem Umfeld. Daraus können wir eine wichtige Erkenntnis für gemeinnützige Arbeit ableiten. Wir können die Spendenbereitschaft einzelner Personen anfachen, indem wir eine Kultur des Gebens schaffen. Eine gesamtgesellschaftliche Stimmung, in der Altruismus und die Unterstützung wohltätiger Zwecke zum guten Ton gehören. Eine effektive Strategie besteht darin, so zu tun, als sei das Geben bereits gang und gäbe. Studien zufolge spenden die meisten Menschen bereitwilliger, wenn sie denken, andere tun es auch. Schwedische Studienleiter erzählten einzelnen Schülerinnen und Schülern, dass ganze 73% der Klasse an gute Zwecke spendeten. Kurz darauf verdoppelte sich die Summe der an der Schule gesammelten Spenden. Eine weitere Strategie ist es, organisierte Gemeinschaften des Gebens zu gründen. So bittet die Organisation Giving What We Can ihre Mitglieder zur Unterzeichnung einer Art Charter. Sie verpflichten sich, mindestens 10% ihres Einkommens zu spenden. Seit ihrer Gründung 2007 haben die 4000 Mitglieder gut 150 Millionen US-Dollar gespendet. Spendenziel der Kampagne sind 1,5 Milliarden Dollar. In einer anderen Gruppe namens The Giving Pledge haben sich über 40 Milliardäre auf ähnliche Weise verpflichtet. Noch effektiver wird es, wenn das Spenden Standard ist. Unternehmen wie Bain & Company oder die Commbank schreiben ihren Angestellten automatische Spendenpläne in die Arbeitsverträge. Sofern die Mitarbeitenden keine Änderungen fordern, geht 1% ihres Gehaltes an gemeinnützige Zwecke. Auch diese Strategie basiert auf einem psychologischen Phänomen. Es kostet Überwindung, sich aus einem bestehenden Spendenprogramm auszuklinken. Aktuell scheint der Zeitgeist in vielen wohlhabenden Ländern von Selbstsucht und Eigeninteresse geprägt zu sein. Aber das muss nicht für immer so bleiben. Wenn wir so tun, als sei das Geben ein fester Teil des Lebens, würde es vielleicht wirklich irgendwann. Gute Hilfsprogramme helfen so vielen Menschen wie möglich. Kaum jemand interessiert sich so sehr für Rendite wie Investmentbanker. Das gilt auch für Holden Kanofsky und Ali Hassenfeld. Als die beiden erfolgreichen Hedgefondsmanager 2007 für wohltätige Zwecke spenden wollten, suchten sie nach Organisationen, bei denen ihre Spende ein besonders gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis entfalten würde. Die Ergebnisse ihrer Recherche waren ernüchternd. Die wenigsten Wohltätigkeitsverbände konnten den Erfolg ihrer Arbeit mit konkreten Zahlen belegen. Die beiden Investoren waren unzufrieden und gründeten die NGO GiveWell. Sie soll Spendenwilligen helfen, weltweit die effizientesten Spendenziele zu finden. Nach jahrelangen Versuchen und Wirtschaftsprüfungen zog GiveWell ein erstes Fazit. Wenn du die Wirksamkeit deiner Spenden maximieren willst, solltest du Organisationen unterstützen, die direkte Hilfe für die am wenigsten Begünstigten leisten. Dabei spielt die Größe der Organisation übrigens keine allzu wichtige Rolle. Denn anders als oft angenommen, kommt nicht automatisch weniger bei den Bedürftigen an, wenn die NGO viel Geld für die Verwaltung ausgibt. Das Gegenteil kann der Fall sein. Je besser eine Organisation finanziert ist und geführt wird, desto kompetenter und effizienter kann sie helfen. Aber wie gesagt, das kann so sein, muss es aber nicht. Wir brauchen also eine bessere Leistungsmetrik. Ein mögliches Maß wäre die Quote Kosten pro unterstützte Person. Erklären wir das an einem Beispiel. Nehmen wir mal an, eine NGO in den USA koordiniert den Einsatz von blinden Hunden. Die Arbeit ist toll und wichtig, aber jeder Hund kostet $50,000. Nun vergleichen wir das mit der Arbeit von SIVA. SIVA betreibt augenmedizinische Prävention in Entwicklungsländern. Die Organisation stellt Mittel zur Behandlung des Trachoms bereit, eine Art Bindehautentzündung, die unbehandelt zur Erblindung führt. Jede Behandlung kostet etwa $50, sprich rein mathematisch betrachtet, kann dieser Verein für die Kosten eines einzigen Blindenhundes rund 1.000 Menschen vor dem Verlust ihres Augenlichts bewahren. Um derartige Vergleiche zu ermöglichen, bietet die von Peter Singer gegründete Organisation The Life You Can Save auf ihrer Website eine kuratierte Liste von Initiativen, die mit wenig Geld erstaunlich vielen Menschen helfen. Zum Beispiel kann die NGO Helen Keller International für etwa $1 pro Person lebenswichtige Vitamin-A-Zusätze verteilen. Und die Fistula Foundation ermöglicht lebensrettende Geburtshilfe für wenige $100 pro Frau. Wenn man auf diese Weise an die Sache rangeht, lässt sich auch ein weiterer Kritikpunkt entkräften. Die Behauptung, dass internationale humanitäre Hilfe mehr Schaden anrichtet, als zu helfen. Das mag bei manchen Projekten zutreffen, aber diese sind meist einfach schlecht konzipiert, etwa weil sie an teure Auflagen geknüpft sind. So verlangen manche US-Programme für Nahrungsmittelhilfe, dass Hilfsorganisationen teures US-Getreide einkaufen, statt günstig regionale Feldfrüchte zu beziehen. Aber auch dieses Problem kann man umgehen, indem man konkrete Vergleichbarkeit herstellt. Und wenn wir wissen, mit wie viel Geld eine Initiative wie vielen Menschen effektiv hilft, können wir sicherstellen, dass unsere Spenden an wirklich hilfreiche Projekte gehen. Echtes Mitgefühl geht über die eigene Familie hinaus. Gestatten? Zell Kravinsky. Der US-amerikanische Investor führt ein erfolgreiches Leben. Mit Mitte 40 hat er ein rund 45 Millionen Dollar schweres Immobilienimperium aufgebaut. Und dann, eines Tages, gibt er alles auf. Er liquidiert seine Anteile und spendet die Überschüsse an humanitäre Zwecke. Dann verkauft er sein stolzes Anwesen und bezieht ein bescheidenes Zuhause. Und dann kontaktiert er das örtliche Krankenhaus, um eine seiner Nieren an eine wildfremde Person zu spenden. Das mit der Niere geht seiner Frau dann doch zu weit. Was, wenn er bei dem Eingriff stirbt? Oder noch schlimmer, wenn eines Tages ihr Kind eine Niere braucht? Dann käme er nicht mehr als Spender in Frage. Fälle wie dieser bringen uns dazu, die Grenzen unseres Mitgefühls auszuloten. Darf man das Wohl seiner eigenen Familie über das von anderen Menschen stellen? Die meisten Eltern würden das wohl umstandslos bejahen. Sie würden die Leben anderer Menschen riskieren, um ihre eigenen Kinder zu retten. Und wer das Gegenteil behauptet, bekäme wahrscheinlich vorgeworfen, er liebe seine Kinder nicht. Aber wäre das moralisch tatsächlich so falsch? Unparteiisch betrachtet sind alle Menschen gleich viel wert, egal ob sie mit uns verwandt sind oder nicht. Und doch sind familiäre Bande stark und wichtig. Es scheint also ganz natürlich, sich zuerst um die eigene Familie zu kümmern. Aus ethischer Sicht hat das aber seine Grenzen. Sobald die Grundbedürfnisse der eigenen Familienmitglieder bedient sind, ist es moralisch geboten, den Blick auf die größere Gemeinschaft zu richten. Denn es wäre verschwenderisch, das eigene Kind mit Luxus zu überhäufen, während andere Hunger leiden. Dieser Logik folgt die Organisation Responsible Wealth um ihren Gründer Chuck Collins. Dieser hatte, wie viele andere Millionäre, ein stolzes Erbe erhalten. Doch er widerstand der Versuchung, sein gesamtes Vermögen seinen Kindern zu vermachen. Er versorgte sie mit ausreichenden Mitteln und spendete den großen Rest. Heute ermutigt er mit Responsible Wealth andere Reiche, seinem Beispiel zu folgen. Ja, das heißt zum Beispiel, dass manche Kinder nicht den ganzen prallen Treuhandfonds ihrer Eltern erben. Stattdessen kommt dieses Geld einer ungleich größeren Menge von Menschen zugute. Wir müssen beim Spenden auch die Untätigkeit anderer ausgleichen. Lass uns nochmal zurückkehren zum Gedankenexperiment am See vom Anfang. Im ursprünglichen Szenario kämpfte dort ein Kind gegen das Ertrinken. Jetzt stell dir vor, da strampeln insgesamt 10 Kinder im Wasser und neben dir stehen 9 weitere Erwachsene am Ufer. Wenn ihr alle reinspringt, kann jeder ein Kind retten. Aber was passiert, wenn 5 Erwachsene wegsehen? Muss der Rest von euch dann jeweils 2 Kinder retten? Und was, wenn außer dir niemand reagiert? Rettest du dann alle 10 Kinder allein? Wäre das nicht endgültig zu viel erwartet? Wenn wir der ursprünglichen Logik folgen, der das Menschenleben über allem stehen, dann spielt das keine Rolle. Dann bist du moralisch verpflichtet, alle diese Leben allein zu retten, egal wie unfair das scheint. Denken wir das weiter. Wir wissen, dass es genug Wohlstand in der Welt gibt, um extreme Armut auszumerzen und Millionen Menschenleben zu retten. Wenn jeder seinen Beitrag leistet, ist das ein durchaus realistisches Ziel. Aber die Frage ist natürlich, was das genau bedeutet. Wie hoch muss dein Beitrag sein? Sehen wir uns das genauer an. 1,90 Dollar am Tag. Das gilt als finanzielles Minimum, das ein Mensch zum Überleben braucht. Sprich, wenn wir die extreme Armut auslöschen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass jeder Mensch auf der Welt mindestens 1,90 Dollar pro Tag zur Verfügung hat. Forschern zufolge bräuchte es dafür zwischen 65 und 130 Milliarden an direkten Einkommensbeihilfen pro Jahr. Das klingt nach einem Haufen Geld, aber um das mal in Relation zu setzen: 2017 verprasste allein die US-Bevölkerung nur für alkoholische Getränke 73 Milliarden Dollar. Gehen wir mal davon aus, dass es auf der Welt rund 1 Milliarde wohlhabender Menschen gibt. Wohlhabend heißt, dass sie mehr verdienen als das Durchschnittseinkommen in Portugal, das ziemlich genau im globalen Mittelfeld liegt. Wenn alle diese wohlhabenden Menschen mitmachen würden, müsste jeder nur etwa 130 Dollar im Jahr abgeben. Das ist nicht viel. Aber es machen nun mal nicht alle mit. Und das heißt wiederum, dass dein individueller Beitrag höher ausfallen muss. Bloß, wie viel höher? Auf welchen Luxus musst du verzichten, um die Untätigkeit anderer zu kompensieren? Nun, hier gehen die Meinungen auseinander, aber vielleicht lässt sich ja ein tragfähiger Kompromiss finden. Konkrete Zahlen, wie viel du jährlich spenden solltest. Wie viel sollte ein einzelner Mensch geben? Die Frage klingt so einfach, hat aber im Laufe der Jahrtausende die unterschiedlichsten Antworten hervorgebracht. Das traditionelle Judentum fordert seine Anhänger auf, rund 10% ihres Jahreseinkommens zu spenden. Muslime sollen 1/40 ihres Verdienstes geben. Manche katholische Gemeinden bitten ihre Mitglieder gar, fast alles zu spenden. Und moderne Selbstverpflichtungsgruppen spenden jährlich zwischen 1 und 50% ihres Einkommens. Wenn wir unserer moralischen Verpflichtung gerecht werden und vermeidbares menschliches Leid wirklich vermeiden wollten, dann müssten viele von uns auf nahezu jeden Luxus verzichten. Und das wäre durchaus ein harter Bruch mit unserem bisherigen Lebensstil. Das weiß auch Peter Singer. Er bleibt dabei, dass es ethisch richtig ist, viel zu geben. Aber er weiß, dass Maximalforderungen eher auf Abwehr stoßen als auf Zuspruch. Darum plädiert er in der Öffentlichkeit für einen machbaren Standard. Jeder mit komfortabler Finanzlage, das betrifft die meisten Einwohner wohlhabender Länder, sollte rund 5% seines jährlichen Einkommens spenden. Diese Zahl ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Wenn du weniger hast, gibst du weniger. Im Gegenzug steigen mit deinem Einkommen auch deine Zuwendungen. Spielen wir das praktisch durch. Wer in den USA lebt und jährlich 40.000 Dollar brutto verdient, könnte 1% seines Einkommens spenden, also 400 Dollar im Jahr. Gehört er aber zu den Top-Verdienern im oberen 0,001%, verfügt er also über ein Jahreseinkommen von mehr als 53 Millionen Dollar, dann sollte er mindestens die Hälfte abgeben. Solche Anteile wirken sich nicht spürbar auf den Lebensstil der jeweiligen Spender aus, aber in der Summe käme ordentlich was zusammen. Selbst nach konservativen Berechnungen könnten wir mit diesem Standard jährlich rund 1,3 Billionen Euro sammeln. Das wäre genug, um extreme Armut auszurotten und menschliches Leid nachhaltig zu bekämpfen. Kurzum, jeder von uns müsste einen Teil seines Einkommens abgeben. Aber wir haben gesehen, dass dieser Anteil verschmerzbar wäre. Und es wäre unendlich sinnvoller, diesen Betrag zu spenden, als ihn für das eigene Vergnügen auszugeben. Schließlich würde er direkt zur Rettung zahlreicher Leben beitragen. Aktuell leiden und sterben weltweit noch immer Millionen von Menschen, weil es ihnen an Nahrung, Obdach oder medizinischer Versorgung fehlt. Alle diese Umstände gehen auf extreme Armut zurück. Gleichzeitig leben Millionen anderer Menschen im Überschuss. Haben diese nicht die moralische Pflicht, den lebensbedrohlich Armen zu helfen? Peter Singer sagt ganz klar, ja. Wenn wir die Komplexität des Lebens auf simple moralische Grundsätze herunterbrechen, dann müssen wir, die wir mehr als genug haben, einen Teil unseres Wohlstands für wohltätige Zwecke spenden. Dabei können selbst kleine Beträge eine große Wirkung entfalten. Also, was hält uns davon ab?